Wunderschönen guten Morgen. Mann, oh Mann, wir haben schon ganz schön ein Programm gehört, gell? Könnt ihr das eigentlich noch alles wiederholen? Also irgendwas, Weihnachtsmarkt und Plätzchen backen und Päckchen packen und was machen wir noch? Was packen wir noch? Weihnachtsfeiern. Schon ganz schön was los hier, gell? Meine Güte. Und dann noch auf eine Konferenz einladen. Und hier kann man noch ein bisschen was spenden. Und da kann man noch ein bisschen was spenden. Ist schon eine Menge los hier, muss ich schon mal sagen. Ne? Ja, wie kommt das eigentlich, dass hier Menschen sind, die sich so in dieser Art und Weise investieren und denen das einfach nicht zu viel ist? Klar, jeder von uns, die wir uns da so aktiv einbringen, kommt auch an seine Grenzen, wo er denkt, boah, ich bin sicher müde. Und heute Morgen fällt es mir aber ein bisschen schwerer, aus dem Bett rauszukommen. Und endlich habe ich mal wieder einen Samstag, wo ich ausschlafen kann, wenn sonst immer alles Mögliche voll ist. Wie kommt das eigentlich, dass es so viele so Menschen gibt, die so eine Leidenschaft da drin haben, die anscheinend so richtig aufgehen da drin? Ja, wir haben gestern eine grandiose Weihnachtsfeier bei den Jugendlichen gehabt. Die haben so viel da investiert, so reingebuttert, so toll das vorbereitet. Ich war einfach total geflasht. Ich fand das super. Ja, und du hättest mal sehen müssen, was für ein Dresscode. Ich war völlig underdressed. Ich kam in meiner Jeans und hatte so einen Pulli an und war noch ein bisschen geschafft vom Umzug, den wir in der Familie hatten, und dachte, wow, also es war einfach fantastisch. Und das ist irgendwie immer wieder so toll zu erleben hier, wie Menschen einen überraschen und sagen, und so merkst, boah, da wird Herzblut investiert, ganz viel, und die Frage ist immer, was bewegt die Menschen? Was bewegt Menschen, sich in dieser Weise zu investieren? Dazu habe ich, glaube ich, ein paar Gedanken heute, wenn ich mich recht erinnere. Be the change. Als ich so über die Weihnachtszeit nachgedacht habe, kam mir dieser Slogan in den Sinn und ich dachte, okay, den nehmen wir mal für die Weihnachtszeit. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon überlegt, ja, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Ja, be the change. Ja, wir sind ja jetzt nicht hier auf einem Seminar für Change Management oder sowas. Ne? Was geht's jetzt hier? Es klingt jetzt nicht sehr weihnachtlich. Zugegeben, das stimmt. Aber eigentlich ist es genau die Weihnachtsbotschaft schlechthin. Weil genau das ist es, was Weihnachten geschehen ist. Und ich möchte uns einfach einladen, mach's wie er, werde Mensch. Das ist doch, worum es geht. Gott ist Mensch geworden. Aber warum ist eigentlich Gott Mensch geworden? Weil er etwas verändern wollte. Gott hat sich nicht überlegt, oh, wir legen mal irgendwie ein Kriseninterventionsprogramm auf, wie wir die Welt retten können oder wie wir ein paar Dinge da managen und verändern können. Das war nicht sein Thema. Sondern Gott wusste, Gottes Herz war zu sagen, ich will etwas verändern auf diesem Planeten und ich werde die Veränderung, die ich hervorbringen will, sagt Gott selbst. Und deshalb ist ein Mensch geworden. Deshalb passt es durchaus zu sagen, be the change. Ich möchte uns einen Text lesen aus dem Neuen Testament, der das ziemlich gut auf den Punkt bringt, was da eigentlich abgelaufen ist und was so dahinter steckt. Steht im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 4-9. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht miteinander so um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Interessant, dass Paulus in seinen Briefen immer wieder von diesem Thema Gemeinde kommt, was er so für ein Bild hat, wie er denkt, dass das Miteinander von Christen in der Gemeinde aussehen soll. Und da ist immer ganz viel Input drin, ganz viel Ermutigung, aber auch ganz viel klare Linie drin. Und er sagt, hier, Christus hat euch das Vorbild gegeben. Er hat gesagt, er hat es uns vorgelebt. Und jetzt erklärt er es auf den Punkt. Er sagt, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel aufgehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als andere Namen, als alle anderen Namen. Das ist das Vorbild, was Christus uns gegeben hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, was mit seiner Stellung in Verbindung stand. Das hört sich schon mal ganz interessant an. Also er verzichtete auf seine Königsrechte oder seine Majestätsrechte und hat buchstäblich das Leben eines Knechts angenommen. So hat es Jesus formuliert, hat zu seinen Jüngern einmal gesagt, hört mal zu, Leute, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Das wäre ja sein Recht gewesen als König. Ich bin gekommen, zu dienen. Und das ist mein Beispiel, was ich euch gebe. Das Beispiel zu dienen. So, und sagte zu seinen Jüngern, so möchte ich, dass ihr miteinander lebt und umgeht. Ich möchte diesen Gedanken hier nochmal etwas vertiefen. Er verzichtete auf alles, heißt es in dieser Übersetzung. Und wenn man verschiedene Übersetzungen studiert, dann stellt man fest, dass es da unterschiedliche Beschreibungen gibt. Die meisten, viele Übersetzungen betonen dieses Verzichten. Er legte es ab wie so ein Kleid, ne? Wie so ein, pass mal auf, wie so ein Jacke, ne? Wie so ein Königsgewand, das er jetzt einfach auszieht und ablegt. So könnte man sich das vorstellen. So hat Jesus sich seiner Majestät entledigt, sie abgelegt, in den Kleiderschrank, in den himmlischen gehängt und gesagt, so, ich werde jetzt Diener auf der Erde. Wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, bemerkt man noch einen anderen Gedanken. Nämlich dieses Wort oder dieser Abschnitt, er verzichtete auf alles, wird in einer anderen Übersetzung zum Beispiel so wiedergegeben. Sondern er entäußerte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Genau genommen könnte man sogar übersetzen, er hat sich selbst ausgeleert, ausgeschüttet. Und ich glaube, darin steckt ein tiefes Geheimnis. Es ist nämlich ein gewaltiger Unterschied, ob ich von der Ferne mir überlege, okay, die Jungs da unten, die haben ein bisschen Probleme, wir werden mal irgendwie ein Hilfsprogramm auflegen. Das kann man irgendwie machen, das kann man irgendwie managen. Und ich kann irgendwie, wenn ich was zu viel habe, auch ein bisschen was abgeben. Aber was hier beschrieben wird, ist kolossal anders, ist total anders und findet sich nirgendwo wieder in irgendwelchen Heilsgeschichten der Erde. Dass ein Gott sich auf diese Art und Weise entäußert, entleert, sich ausschüttet. Wie so ein Riesenbottich, stell dir vor, so ein Riesenbottich mit Wasser, der einfach ausgeschüttet wird. Genau das ist das Bild. Und wenn wir in die Geschichte, in das Leben von Jesus, wie er es gelebt hat, hineinschauen, da merken wir, da spüren wir so etwas davon. Wir merken nämlich, da ist so eine extravagante Großzügigkeit zu beobachten. Ja, als erstes Mal tritt er auf einer Hochzeit und sorgt dann dafür, dass die Leute endlich mal einen ordentlichen Wein auf den Tisch kriegen. Dann geht er zu Partys bei Leuten, wo man sagt, also mit denen sollte man besser nichts zu tun haben. Sünder, Zöllner, wie auch immer. Man könnte vielleicht vergleichen, so kleine Mafia-Leute. So, ne? In der Tat waren die so ein bisschen wie die Mafia in ihrer Zeit. So wurden sie jedenfalls angesehen. Auf solchen Gelegenheiten hing Jesus ab und die haben dann noch gesagt, guckt euch das mal an, der hängt mit den Fressern und Weinsäufern zusammen. Aber er hatte überhaupt keine Berührungsängste. Ja? Wenn Leute hungrig waren, hat er sie satt gemacht. Da gibt es so ein paar Geschichten, zwei sogar, von 5000 Leuten, die zusammen waren. Zumindest mal werden 5000 Männer gezählt, wie auch immer das jetzt war. Also manche sagen, es wurden nur die Männer gezählt und weil nur die Männer gezählt wurden, könnte es sein, dass das auch 8.000 bis 10.000 Leute waren. Wenn man so das Mischungsverhältnis in solchen Versammlungen sieht, dann sind eigentlich immer mehr Frauen als Männer anwesend. Also müsste es vielleicht sogar noch mehr gewesen sein als 10.000, vielleicht waren es auch 15.000. Keine Ahnung, ja. So, andere sagen, nee, das ist nur so eine Metapher. Immer wenn beschrieben werden sollte, dass eine riesige Menschenmenge zugegen war, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall waren ein Haufen Leute da. Also mal circa 5.000, 5.000 bis 15.000. Das ist eigentlich ganz schön eine Range, ne? Ist ja egal. Auf jeden Fall, diese verschwenderische Extravaganz. 12 Körbe voll Reste mussten die aufsammeln. Am Anfang hatten sie nur so ein paar Brote, ein paar Fische, Handvoll, eigentlich kaum genug für 2-3 Leute. Damit hat er alle versorgt und 12 Körbe voll. Beim nächsten Mal waren es 4.000 gezählte Männer, laut Bericht. Und dann sind nochmal 7 Körbe übrig geblieben, Brot und Fisch. Haufenweise. So, das spiegelt etwas von dieser Extravaganz wider. Wir finden das noch zu anderen Gelegenheiten. Zum Beispiel gab es da eine Frau, die hatte eine wirklich tiefe Begegnung mit Jesus. Jesus hat ihr Leben total verändert. Von einer solchen Frau habe ich letzte Woche berichtet. Die Frau, die Jesus am Brunnen begegnet ist, die Samaritanerin. Ja, und Jesus hat ihr Leben tief berührt und tief begegnet. Und diese Frau, da gibt es diesen Bericht, jetzt nicht die Frau, die Samaritanerin, sondern eine andere Frau, die kam zu Jesus, während er so in seiner Männergesellschaft war und schüttet Öl über ihm aus. Also ich meine, wenn du zu Douglas gehst und holst da so ein teures Parfüm, weißt, kannst du schon eine ganze Menge Geld ausgeben, ne? So 100 mehr kann man da schon loswerden. Ne? Dieses Parfümöl war ein ganzes Jahresgehalt wert von einem Menschen, von einem normalen, durchschnittlichen Arbeiter zu der Zeit. Und die Jünger beklagen sich darüber und er sagt, wischt das weg und sagt, ey Leute, was habt ihr für einen Stress? Die Frau ist in ihrem Herzen berührt worden und das, was da in ihrem Herzen berührt wurde, das fließt aus ihr heraus. Das hat etwas freigesetzt in dieser Frau. So, worum geht es nochmal? Es geht darum, um es aufzuzeigen, wie Jesus sich entäußert hat. Und das sehen wir an dieser extravaganten Großzügigkeit, wie er Menschen begegnet ist. Übrigens gerade Frauen, es gibt außergewöhnlich viele Frauengeschichten im Neuen Testament in Verbindung mit Jesus. Es gibt eine ganze Gruppe von Frauen, die Jesus begleitet haben und wahrscheinlich nicht nur ihn, sondern auch sein Team mitfinanziert haben. Also überall sehen wir diese Spuren der Großzügigkeit, der Leidenschaft. Er hat sich entäußert. Und jetzt sagt der Paulus im Philipperbrief, geht so wie miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und ich glaube, wir spüren alle, da ist so eine gewisse Spannung drin. Wir haben hier viele Menschen, ich habe davon erzählt, die genau das leben, die merken, boah, in meinem Leben, da hat sich was verändert. Ich wachse über mich selbst hinaus, ich wachse über Grenzen hinaus, ich verändere mich, entwickle mich auf eine Art und Weise, wie ich es vorher vielleicht gar nicht möglich gehalten habe. Ich traue mich auf einmal Dinge zu, traue mir Dinge zu, die ich vorher nicht gedacht habe, dass sie möglich sind. Menschen entwickeln sich, Menschen haben genau eine solche Berührung erlebt, wie diese Frau am Brunnen. Etwas wird freigesetzt. Oder diese Frau, die mit diesem Parfümöl kommt. Und doch merken wir so eine Spannung. Da ist immer noch so dieser alte Anteil, ich nenne das immer gern unser Ego. Unser Ego ist so ein Stück weit unser Selbstbild, was wir von uns selber haben. Unser Ego, das sind so die Lebensstrategien, die wir gelernt haben im Laufe des Lebens, wie wir gut durchs Leben kommen, wie wir überleben, wie wir Menschen dazu bringen, dass sie ein Stück weit auch unseren Bedürfnissen begegnen und. Wir haben da so unsere Strategien entwickelt und dadurch ist so ein Bild so ein von uns, so ein Selbstbild entstanden. Und ich glaube, da ist genau der Punkt, wo wir diese Botschaft brauchen, dass Jesus nicht einfach nur etwas von sich gegeben hat, sondern sich entleert hat. Diese Ego-Natur ist bedürfnisgetrieben, bedürfnisgesteuert. Alles, was das Denken von Ego dominiert und steuert, ist die eigenen Bedürfnisse. Und es ist erstaunlich, wie viel man machen kann, wie viel man leisten kann, wie viele gute Taten man tun kann, trotzdem man ego-gesteuert ist, bedürfnisgesteuert. Weil, wenn ich was Gutes tue, kriege ich auch Anerkennung dafür. Ja? Tut ja auch gut, oder? Hallo, seid ihr da?
Ja.
Gut, danke schön. Also so ab und zu dürft ihr mal so ein Pieps sagen, dass ihr da seid, okay? Das hilft mir, da komme ich mehr, noch mehr in den Flow rein, okay? Wunderbar. Also, wie gesagt, diese Ego-Natur, die ist einfach bedürfnisgesteuert, okay? Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, halten wir das einfach mal so fest. Die Ego-Natur bittet, gib mir. Ich brauche dies, ich brauche das. Hilf mir Gott, hilf mir hier, hilf mir da. Ego-Natur hat auch ziemlich gute Vorstellungen, wie Menschen sein sollten, wie sie nicht sein sollten, hat genaue Boxen, genaue Kategorien und Bewertungen und wer da so reinpasst und wer da nicht so reinpasst, funktioniert super. Aber das Wesen ist immer, bitte gib mir. Und das ist okay. Das ist okay, wenn du zu Gott kommen willst und sagst, Gott, ich brauche. Gott, gib mir. Aber irgendwann kommt der Punkt oder auch die Phase, wo du verstehen musst, es geht nicht um gib mir. Und Gott will dir geben. Er will dir begegnen, er will dir geben. Aber es geht nicht um gib mir, sondern es geht um mach mich. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Mach mich zum Werkzeug der Veränderung. Mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Mach mich zum Werkzeug deiner Güte. Mach mich zum Werkzeug deiner Liebe. Wir hatten vor einigen Wochen gelernt, dass Petrus uns ermutigt, er sagt, segnet Menschen. Erinnert euch? Er sagt, ey, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Steigt aus diesem Muster, aus diesen Reiz-Reaktionsmustern, diese Trigger und dann reagieren wir immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise. Und so sind wir in unseren Strukturen dann doch irgendwie immer wieder gefangen. Und er sagt, brecht aus, indem ihr segnet. Segnet. Denn ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu empfangen. Und du kannst beten und sagen, Gott, Mach mich zu einem Segen für andere. Mach mich zu jemand, der Segen heißt ja eigentlich erstmal nur positives Sprechen. Und wie kann ich positiv sprechen? Ganz einfach. Ermutigung. Ermutigung. Ich denke, wir könnten Weltmeister der Ermutigung werden. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass wir Weltmeister der Ermutigung werden? Kannst du dir vorstellen, wie dein Umfeld sich verändert, wenn du ein Ermutiger bist? Kannst du dir vorstellen, wie diese Kirche sich weiterentwickeln kann? Und wir haben schon viele Ermutiger hier. Es ist nicht so, dass wir keine hätten. Wir haben eine ganze Menge hier. Und wir lernen ständig dazu. Aber kannst du dir vorstellen, was für ein Kraftfell entsteht, wenn wir noch weiter wachsen da drin, ermutiger zu werden? Wenn wir das merken, wenn wir in dieser Gib-mir-Dynamik hängen, wenn wir in diesen Gib-mir-Denkstrukturen hängen, das merkst du ja immer dann, wenn du frustriert bist. Immer dann, wenn dich irgendjemand ärgert oder triggert irgendwie, dann geh mal innerlich so einen Schritt zurück und überleg mal, was gerade passiert ist. Spür mal rein in die Situation. Es hat fast immer irgendwas mit dir selber zu tun. Mit deinem Mangel, mit deinem Bedürfnis, mit deinen Vorstellungen, wie Dinge sein sollten. Und einfach nur, und meistens erkennst du Ego-Strukturen daran, Ego geht immer in den Widerstand. Wie kann der nur? Ego regt sich gerne auf. Daran merkst du es. Und dann einfach mal so einen Schritt zurückzugehen, da hineinzuspüren und dann zu sagen, okay Gott, ich habe es gemerkt, danke dafür. Ich danke dir dafür, dass ich nicht so bin, wie ich über mich selber bin, denke. Ja, du bist nicht das, was du über dich selber denkst. Du bist viel größer. Das ist, was du über dich selber denkst, das hast du gelernt. Das hast du in deiner Kindheit gelernt, das hast du durch deine Eltern gelernt, das hast du durch das Feedback von Freunden gelernt, das hast du auf der Arbeit gelernt oder wo auch immer, wo dein Leben dich da lang geführt hat. Ja? Aber du bist nicht das, was du über dich selber denkst. Du hast es gelernt durch Schlussfolgerungen, die du von den Leuten, von dem Feedback der Leuten dir rausgezogen hast. Du bist viel größer als das, was du über dir selber denkst. Wenn du nämlich Jesus Christus dein Herz geöffnet hast, durch das Kreuz versöhnt bist mit ihm und dein Herz ihm geöffnet, ihm geschenkt hast, dann, was passiert dann? Kommt die Gegenwart Gottes in dein Herz hinein. In einer Art und Weise, das sprengt alle Vorstellungen. So schreibt zum Beispiel der Paulus in einem anderen Brief, ich bete für euch, ich bete leidenschaftlich für euch. Er sagt im Epheser 1, Vers 17, 18, und ich bete darum, er öffnet die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, was die Hoffnung ist, die Gott euch gegeben hat, als er euch berief, und was dieses reiche, wunderbare Erbe ist, was er für euch bereithält, was in euch den Heiligen ist, und was diese überwältigend große Kraft ist, die in uns den Glaubenden am Werk ist. Öffne mal die Augen. Wenn du merkst, du kommst in diese Ego-Strukturen, geh ein Stück zurück und dann schau auf die Kraft Gottes in dir. Und dann bete Gott, mach mich. Mach mich. Geh aus dem Gib mir hinein ins Mach dich. Ihr Lieben, ich habe wirklich eine wirklich tiefe Leidenschaft dafür. Ich glaube, dass unser Einfluss als Christen sehr, sehr viel größer sein könnte, als er ist. Und ich glaube, dass wir einfach diese Kraft und diese Dynamik brauchen von dieser Wahrheit. herauszukommen, zu verstehen. Weißt du, wenn du das in dich hineinnimmst, wenn du das in dich hinein isst und das in dir aufgeht, diese Wahrheit, dass Christus sich nicht einfach nur irgendwas gegeben hat, sondern sich entäußert hat, das setzt etwas in deinem Herzen frei. Das verändert etwas. Ich liebe dieses Bild. Habt ihr jetzt schon einige Mal gebraucht, ich weiß, aber ich liebe es. Und vielleicht doch. Ramona hat es heute Morgen schon erzählt, ein Briefing. Die war letzte Woche auf so einer eine Art Konferenz, kann man sagen. Die Nacht der großen Redner hieß das, in Köln. Und da waren 15.000 Leute, die sich 6 Stunden lang Ermutigungen angehört haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die haben noch eine Menge Geld dafür bezahlt. 6 Stunden lang Ermutigung von irgendwelchen Rednern. Und ich will da überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Gar nicht. Da sind viele tolle Leute, die viele gute Gedanken haben, von denen Christen eine Menge lernen könnten. Aber es sind keine Christen. Das zeigt mir eine ganze Menge und es wirft in mir eine ganze Menge Fragen auf. Es zeigt mir zum Beispiel, was für ein Hunger und für ein Verlangen danach da ist. Und es fordert mich natürlich heraus, weil ich denke, hallo, das ist unser Kerngeschäft. Das ist unser Kerngeschäft. Das kann doch nicht sein, dass Leute an einem Samstagabend sich 6 Stunden lang hinsetzen und eine Menge Geld dafür bezahlen. 15.000 Menschen, nur um sich 6 Stunden lang ermutigen zu lassen durch verschiedene Redner. Ich weiß nicht, was es mit dir macht. Mich fordert es heraus. Das ist eine Kampfansage. Und ich... wie soll ich das beschreiben? Weißt ihr, wisst ihr, das ist das Ding, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Das ist das Ding, wofür ich viele Entbehrungen durchlebt habe und auf mich genommen habe, Krisen durchlebt habe, Enttäuschungen durchlebt habe, keinen Bock mehr gehabt. Und immer wieder steht dieses Ding in mir auf und sagt, nein, die Kirche Jesu ist der Leuchtturm Gottes für diese Welt. Und sie hat das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern. Und wir brauchen Menschen, die sich anzünden lassen von dieser Botschaft. Wir brauchen Menschen, die sich von diesem Gedanken anzünden lassen, sich zu entäußern, alles zu geben, damit Gott alles schenken kann. Im Korintherbrief heißt es an einer Stelle, was kein Auge gesehen hat, kein Mensch sich vorstellen kann, ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und lieben meint genau das. Meint nicht nur ein bisschen liebhaben, sondern meint sich bedingungslos, rückhaltlos einzulassen auf diese Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Sich auf einen Wachstums- und Veränderungsprozess einzulassen. Sich einpflanzen zu lassen in die Gemeinde, um Teil von diesem kraftvollen Feld zu werden, dass es selbst verändert wird, und damit auch die Gesellschaft verändert. Wir sind berufen, gesegnet zu sein. So, was ist dein Punkt? Wo stehst du? Wo hältst du zurück? Ich denke, an der Stelle können wir mal innehalten und zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir halten dir unsere Herzen hin. Und ich danke dir jetzt einfach dafür, dass du da bist. Hey, vielleicht wäre es cool, wenn wir alle aufstehen könnten. Und geh jetzt einfach nochmal ganz bewusst, ja, wie sagt man so schön, geh in dich, schau in dein Herz. Schau auf Jesus, schau auf diesen Jesus, der sich entäußert hat. Der, obwohl er König war, seine Königswürde abgelegt hat, alle Privilegien abgelegt hat. Und nicht nur abgelegt hat, er hat sich selbst entäußert. Schau auf diese extravagante Großzügigkeit, mit der Jesus Menschen begegnet ist. Und dann schau auf dein Herz und frag dich und frag Gott, wo halte ich zurück? Wo bin ich zu in meinem Herzen? Wo habe ich den Fuß noch auf der Bremse? Wir kriegen das ja durchaus hin. Wenn wir so eine Botschaft hören, haben wir einen Fuß auf dem Gaspedal und den anderen Fuß aber auf der Bremse. Und heute Morgen begegnet dir Jesus, dieser Jesus, der sich entäußert hat, der dich einlädt, be the change, werde die Veränderung. Und er fordert dich heraus. Er lädt dich ein, dich fallen zu lassen, im Vertrauen zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Denn letztendlich ist es oft Angst. Angst, etwas zu verlieren. Angst, dass irgendwas Falsches geschehen könnte. Angst, dass vielleicht irgendwas geschehen könnte, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Und manchmal braucht es das tatsächlich, diese Kontrolle, diesen Griff loszulassen. Und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir aufgrund deiner starken Zusage, deiner Liebe, die du bewiesen hast. Dadurch, dass du dich entäußert, entleert hast, ausgegossen hast. Und es gibt bestimmt einen Punkt in deinem Leben, wo es dran ist, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und du kannst jetzt in deinem Herzen mit Gott sprechen und ihm diesen Schritt sagen. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen so siehst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht mit Vorhaltungen begegnest, sondern mit einer leidenschaftlichen, grenzenlosen Liebe, die so unfassbar groß ist für uns. Und wir sitzen mittendrin in einem gewaltigen Kraftfeld der Liebe, sind umgeben von deiner Güte, von deinem Erbarmen. Und deine Hand ist ausgestreckt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für Frieden. Frieden der Versöhnung durch die Kraft des Kreuzes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist heute Morgen und diesen Frieden kennst du nicht wirklich. Vielleicht hast du schon mal über Gott nachgedacht? Ist egal, ob wie viel du an Gott glaubst oder zweifelst oder... Ich möchte dich heute Morgen einladen, dich hundertprozentig einzulassen auf Gott und loszulassen, was du bis jetzt zurückgehalten hast. Die Bibel ermutigt uns, wenn du glaubst in deinem Herzen, dass du vor Gott gerecht bist, dass du durch Jesus versöhnt bist und es glauben kannst in deinem Herzen und mit deinem Mund bekennst. Glauben braucht immer ein Bekenntnis. Ja, dafür stehe ich. Dann passiert etwas im Herzen. Es ist nicht einfach nur ein religiöses Gefühl oder so. Da passiert etwas, da passiert Veränderung. Und wenn du spürst, heute Morgen ist es dran, so ein Glaubensbekenntnis zu geben, zu sagen, ja, ich lasse mich hundertprozentig auf dich ein, Jesus. Und vielleicht ist das für dich tatsächlich das erste Mal, wo du das wirklich tust, von ganzem Herzen. Dann möchte ich dich einladen, genau jetzt das zu tun. Zu sagen, ja Gott, ich komme zu dir. Und ich möchte uns gerne helfen und unterstützen dabei. Ich werde jetzt beten und wir werden gemeinschaftlich nachbeten. Und diejenigen, die schon so mit Gott unterwegs sind, die und wir unterstützen dich da drin. Und wenn das jetzt heute Morgen dein Thema ist, wenn du sagst, ich bin bereit, mich 110% auf Gott einzulassen, dann bete jetzt von ganzem Herzen mit uns. Okay? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Danke für deine Liebe. Ich öffne dir mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Ich bin bereit, mich auf dich einzulassen. Zu 100%. Ich will dein Kind sein. Ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir für deine Versöhnung. Ich bin jetzt dein Kind. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für die nächsten Schritte, die auch andere hier heute Morgen, für die andere sich heute Morgen hier entschieden haben. Und ich bete, dass der Friede Gottes, der höher ist als der alles Denken und Verstehen, unser Herz und unsere Gedanken in dir bewahrt. Amen.